ist bei der WM-Vergabe alles mit rechten Dingen zugegangen?
Dass ich als deutsche Sportlerin vor ein deutsches Gericht kam.
Ich wollte nur fragen, wie viele Fehlentscheidungen eigentlich erlaubt sind, weil wenn es 15 sind, hast du noch eine frei.
Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt, was man schreibt und wie man das rüberkommt.
Vor 3 Tagen zu Katar und dann ist das Interview beendet.
Ich möchte vielleicht in diesem Zusammenhang mal daran erinnern, an Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Der Sportrechts-Podcast Liebling Bossmann wird Ihnen präsentiert von Borberg, juristische Fachmedien, digital und print.
Herzlich willkommen, liebe Hörer, zur 47. Folge unseres Sportrechts-Podcasts Liebling Bossmann. Wir schreiben den 27.06.2025. Mein Name ist Fabian Reinholz und mit mir in dieser Folge dabei sind, wie immer, meine lieben Kollegen Robert Golz.
Hallo.
Und Dr. Holger Jakob.
Hallo zusammen.
Wir haben uns 3 Themen rausgesucht, welche die heutigen Schlaglichter der Folge setzen. Und zwar ist das zunächst die jüngste Verlautbarung des Bundeskartellamts zur kartellrechtlichen Zulässigkeit der 50-plus-1-Regel der DFL, dem mittlerweile eine mehrjährige Bewertung der Kartellaufsichtsbehörde zugrunde liegt. Dann werfen wir einen Blick auf das Thema Sponsoring in der Bundesliga und beleuchten den Konflikt des VfB Stuttgart mit seinem Trikotsponsor Vinamax. Zur Erinnerung, der VfB hat zum DFB-Pokalfinale den Sponsor von der Trikotbrust entfernt und durch den künftigen Sponsor Landesbank Baden-Württemberg ersetzt. Wir schauen uns an, was die Gründe dafür waren, was die Folgen sind, welche Rechtsansprüche beide Seiten gegeneinander haben und was man bei Sponsoring-Verträgen berücksichtigen sollte, insbesondere eben im Licht dieses Konflikts. Und schließlich besprechen wir einen höchst seltsamen Fall, der sich jüngst in der Berliner Altherrenliga zugetragen hat. Da hat nämlich am letzten Spieltag der U50-Verbandsliga ein, sagen wir mal, atypischer Spielverlauf in der Begegnung Hertha BSC gegen SD Croatia dazu geführt, dass die U50-Mannschaft des 1. FC Union Berlin überraschend abgestiegen ist. Einzelheiten dazu später. Bevor wir anfangen, möchten wir gerne noch auf ein ganz besonderes Ereignis zurückblicken, das 2 Wochen her ist. Und Robert klärt uns auf, was da passiert ist.
Ja, es werden wahrscheinlich ohnehin alle mitgekriegt haben. Aber wir haben unseren ersten und wohl auch nicht letzten Sport- und Event-Tag bei uns in der Kanzlei hier veranstaltet. War ein, wie ich finde, schönes Event, ein Erfolg mit guter Beteiligung. Wir hatten sommerhaftes Wetter mit guten Temperaturen bei uns in der Kanzlei, aber nichtsdestotrotz dann auch noch heiße Themen. Wir hatten Christian Ehrenberg und Dirk Schlünz vom 1. FC Nürnberg bei uns als Speaker im Haus dabei, Patrick May von Goal Impact, und hatten uns probiert, ein bisschen thematisch am Thema KI im Sport so als roter Faden aufzuhängen, haben da mit Sebastian Schulz von uns aus der Kanzlei das Datenschutzrecht beleuchtet. Das war ein schneller und ein schwerer Ritt, aber ich glaube für die Beteiligten recht interessant, weil da viele Probleme schlummern, die die meisten gar nicht auf dem Schirm haben und da in Zukunft aber auf dem Schirm haben werden müssen, weil da die Datenschutzbehörden auch wahrscheinlich stärker raufschauen werden. Also da auf jeden Fall nochmal sich ein bisschen kundig machen. Und ansonsten haben wir uns, wie gesagt, Thema KI im Sport, beim Thema Leistungserfassung, aber auch allgemein bei der Verwendung von KI-gestützten Tools, was es dort zu beachten ist. Und zuletzt Thema Sportvermarktung, insofern ein bisschen der Bogen hier zu unserer heutigen Folge auch mit dem Fall von Stuttgart. Ein paar Hinweise von uns zum Thema Vertragsgestaltung mit Sponsoring, Partnern und den diversen Beteiligten im Event- und Sportbereich, und da ging es eben halt auch um KI und um Deepfakes, um Werbegestaltung, was geht nicht, und da haben wir ein paar Praxisfälle vorgestellt, und am Ende haben wir bei ein paar kühleren Drinks dann den Abend ausklingen lassen, und ja, ich fand super, wie fand ihr es?
Auch sehr gut. Ergänzen würde ich gerne auch hier dieses Thema Datenscouting, was ich mit Patrick May von Goal Impact eben besprochen hatte. Ich hatte das Vergnügen, ihn zu interviewen, wie sozusagen dieses Thema von Seiten von Goal Impact im Moment bearbeitet wird und was der Mehrwert von KI beim Datenscouting sein kann oder ist. Chris Ehrenberg hat das Ganze noch ergänzt, diesen Bereich Datenscouting und Kaderzusammenstellung mit KI. Und auf der anderen Seite hat Dirk Schlünz dann vor allem dieses Thema Fan-Engagement und Möglichkeiten von KI in diesem Bereich, Hospitality und Vermarktung im Allgemeinen näher beleuchtet. Da war es super interessant. Und also ich habe nur positives Feedback bekommen.
Ja, ich habe auch nur positives Feedback bekommen. Schließe mich dem Ganzen an. Ein Key Takeaway für mich war, das war es aber vorher auch schon, dass, glaube ich, in der Zukunft der Sport und vor allem die Sportler erkennen müssen, wie wertvoll die Daten, vor allem die persönlichen Daten der Sportler sind, die erhoben werden im Zuge des Scouting und im Zuge der Leistungsanalyse. Und da ergibt sich meines Erachtens noch ein hohes Wertschöpfungspotenzial, auch gerade für die Spieler. Dann kommen wir aber mal zur Sache. Und zwar starten wir mit dem Thema 50+1. Wir hatten es schon zigmal in unseren Folgen besprochen. Wir wollen jetzt auch tatsächlich nicht wieder beim Urschleim anfangen. Aber die jüngsten Äußerungen des Bundeskartellamts bieten dazu Anlass, sich das Thema nochmal anzuschauen. Ganz kurz, es geht um eine inzwischen mehrjährige Bewertung, die das Bundeskartellamt auf Wunsch oder auf Ersuchen der DFL vorgenommen hat. Die 50+1-Regel ist eine der umstrittensten Regelungen im deutschen Fußball. Sie ist auch ein Alleinstellungsmerkmal im deutschen Fußball, weil es diese Regel international, also bei anderen Verbänden, nicht gibt. Das ist auch ein erhebliches Spannungsfeld im internationalen Vergleich, weil beispielsweise Ligen wie die Premier League oder auch die französische oder italienische Liga den Einstieg von Sponsoren, also den beherrschenden Einstieg von Sponsoren zulassen. Wodurch dann natürlich diese Vereine Möglichkeiten haben, viel mehr Kapitaleinsatz zu generieren als die deutsche Bundesliga. Und das kann sich dann im sportlichen Vergleich durchaus auswirken, wenn es um Transfers und Spielervergütung geht. Vielleicht aber doch nochmal ganz kurz, um diejenigen Hörer abzuholen, die in dem Thema nicht so ganz drinstecken. Ich stelle die Frage in den Raum an euch, warum ist denn die 50+1-Regel überhaupt kartellrechtlich geprägt? Also was spielt das Kartellamt hier eigentlich für eine Rolle? Frage an, wer möchte?
Ja, kann ich gerne schnell beantworten. Es ist deshalb Kartellrecht, weil die Regel vom DFB kommt, beziehungsweise von der DFL. Und das ist eben der Zusammenschluss auf Seiten der DFL, Zusammenschluss der 36 Bundesliga-Clubs. Und deswegen, wenn da was vereinbart wird, eine Regelung, die alle betrifft, ist das sozusagen, unterfällt das dem Kartellverbot, weil es eine Vereinbarung zwischen Unternehmen beziehungsweise eine Vereinbarung einer Unternehmensvereinigung ist. Und deswegen ist man da im Anwendungsbereich des Kartellrechts grundsätzlich, und dann gibt es eben im GWB beziehungsweise im AEUV auf europarechtlicher Ebene dieses Verbot der wettbewerbsbeschränkenden Vereinbarung zwischen Unternehmen.
Und ich habe es jetzt eigentlich so ein bisschen unterschlagen, was sagt denn die 50+1-Regel überhaupt?
Das mach du ruhig. Ja, also das geht um dieses Thema Beherrschung durch den Mutterverein. Die 50+1-Regel legt im Grundsatz fest, dass deutsche Fußballclubs mehrheitlich von der Vereinsbasis kontrolliert werden müssen. Entscheidend ist dabei nicht die Kapitalmehrheit, sondern immer die Stimmenmehrheit. Das heißt, mindestens 50% plus eine Stimme müssen beim Verein bleiben, also beim Mutterverein bleiben, wenn auf der anderen Seite Investoren Anteile erwerben möchten. Und davon gibt es nur zwei geschriebene Ausnahmen. die sogenannte Förderausnahme, die hier zugunsten von Wolfsburg und Leverkusen greift. Die
und sagt, Hoffenheim.
Hoffenheim zuletzt noch. Hoffenheim ist Sonderfall. Jetzt wieder sozusagen unter die normale Regel geschlüpft, aber Leverkusen und Wolfsburg. Und da ist halt in den Statuten geregelt, dass wenn ein Sponsor 20 Jahre lang den Verein in erheblichem Maße fördert, dass er dann in den Genuss dieser Förderausnahme kommen kann, die es erlaubt eben, dass dieser Investor auch den Verein komplett beherrscht dann. Und die andere Ausnahme spielt jetzt keine Rolle, das ist diese Komplementärausnahme, die brauchen wir jetzt nicht, weil da eben die Stimmenmehrheit gewährleistet ist im Grundsatz. Es gibt natürlich noch in der praktischen Umsetzung der Regel auch noch Probleme, sprich bei Hannover gibt es die Probleme, bei Leipzig, was auch vom Bundeskartellamt konkret adressiert wurde. Man könnte auch in diesen AG-Konstellationen nochmal schauen, wie da eigentlich diese Vereinsprägung noch gewährleistet werden kann, weil ein Vorstand in der AG immer unabhängig agieren muss, laut Aktiengesetz.
Also die Steine des Anstoßes dieser Regelung sind im Grunde diese sogenannten Förderausnahmen, die zunächst Wolfsburg, Leverkusen und Hoffenheim für sich in Anspruch nehmen konnten, eben aufgrund dieser langjährigen Förderung, und Hoffenheim da mittlerweile ausgestiegen ist, indem sich Dietmar Hopp als Mehrheitsanteilseigner zurückgezogen hat. Und dann die Fragen aus der Abwicklung, also wie wird innerhalb des Vereins, wie sind da die Abstimmungsmodalitäten, und das ist der Fall Martin Kind, der sich entgegen der Weisung des Vereins offensichtlich, genau, klar ist es ja nicht, aber im Rahmen eines Abstimmungsverhaltens über eben den Investoreneinstieg in die DFL weisungswidrig verhalten hat, möglicherweise. Also,
das war das prominenteste Beispiel, aber angeblich ist ja vom Vereinsseite 108 Verstöße gegen Weisungen seien dokumentiert worden.
Auch darüber haben wir mal eine Folge gemacht.
Ja, genau. Mit Jens Bolt.
Hört da auch nochmal rein, schreiben wir in die Shownotes rein. Ja.
Und dort war es der DFL wohl im Vorfeld bekannt, dass er so sich verhalten würde im Abstimmungsverhalten. Das ist, glaube ich, auch ein Vorwurf, den das Bundeskartellamt dann.
Genau, und der weitere Fall ist RB Leipzig, über den immer nur so ein bisschen hinter vorgehaltener Hand gesprochen wird, weil RB Leipzig ganz offiziell keine Förderausnahme hat. Aber durch die, sagen wir mal, sehr eigentümliche Mitgliederstruktur, nämlich handverlesene, ganz, ganz wenige Mitglieder, im Prinzip auch den Vorwurf sich gefallen lassen muss, die 50+1-Regelung zu umgehen.
Genau, und Mitgliederoffenheit ist da das Stichwort, ob nicht auch die Statuten genau das vorschreiben könnten eigentlich, dass der Mutterverein im Grundsatz mitgliederoffen sein müsste, um den Telos von 50+1 auch zu erreichen.
Kann jemand von euch sagen, was jetzt das Bundeskartellamt für eine Richtung einschlägt? Also, weil da sind ja immer wieder etappenweise in den letzten Jahren Hinweise vom Kartellamt gekommen, in welche Richtung es gehen könnte. Im letzten Jahr hat dann sogar die DFL dann schon Vorschläge gemacht, wie man mit der 50+1-Regel umgehen könnte, die, glaube ich, in die Richtung gingen, Förderausnahmen zwar behalten, aber dann für die betroffenen Vereine dann entsprechende Auflagen in Form einer Abgabe und einer Gewährleistung von mehr Mitgliederbeteiligung.
Mach du also die Förderausnahmen streichen, war, glaube ich, ne? Und dann so Bestandsschutz für die Altvereine, und da hat das Bundeskartellamt. Also
die Förderausnahmen für die Zukunft streichen, genau, aber sozusagen für die betroffenen Clubs noch beibehalten.
Ja, in Bezug darauf hat das Bundeskartellamt ja schon gesagt, dass das wohl mit der EuGH-Rechtsprechung auch nicht vereinbar wäre. Also sprich, diese für die Bestandsschutz quasi zu gewähren, weil damit der homogene Wettbewerb nach wie vor nicht gewährleistet werde.
Also ich finde es halt traurig, dass sich dieses Verfahren seit mittlerweile 7 Jahren zieht und es immer wieder sozusagen bei Null losgeht, gefühlt.
Das gab jetzt wirklich seit 2018. Ne?
Ja, absurd. Und letzte Woche gab es ein Interview mit Dr. Wettig, dem Geschäftsführer des 1. FC Köln. Mhm. Und das war ein sehr gutes Interview. Und die Überschrift war so: Jetzt sind alle Clubs betroffen. Und das ist aus meiner Sicht genau die richtige Erkenntnis daraus. Also die DFL in Form der 36 Clubs, die müssen jetzt endlich mal was tun.
Ja, aber die kriegen natürlich angesichts des zeitlichen Verlaufs auch überhaupt keinen Druck vom Bundeskartellamt. Ne? Okay. Also du kannst das, jetzt gibt es wieder Stellungnahmemöglichkeiten, dann wird es irgendeine abschließende Einschätzung des Bundeskartellamts geben, die dann auch veröffentlicht werden wird wahrscheinlich.
Aber das Kartellamt, um das Amt mal in Schutz zu nehmen, ist auch in einer denkbar schwierigen Situation.
Ja. Na gut, sie hätten es zumindest ein bisschen schneller bearbeiten können. Also wenn du 2018 einen Antrag stellst, für so eine Einschätzung jetzt über so viel Zeitraum, naja, also
das Bundeskartellamt ist natürlich auch darauf angewiesen, den Sachverhalt zu klären und die Stellungnahmen von den Beteiligten zu bekommen. Warum es jetzt tatsächlich so lange gedauert hat, da steckt keiner so richtig drin. Aber ich vermute mal, dass sich das Problem, was natürlich die DFL auch hat, ist, dass die 50+1-Regel ja eigentlich eine gute Sache ist. Da gibt es, glaube ich, auch ein relativ breites Commitment, die so zu belassen. Und was diese Förderausnahmen angeht,
mein Kollege Fabian Reinhardt, denke ich mal.
Und was diese Förderausnahmen angeht, ist es natürlich auch in so einem Ligaverbund schwierig, dann da zwei oder drei Clubs in die Pfanne zu hauen. Einfach aufgrund der engen Verflechtungen, auch wohl wahrscheinlich persönlichen Beziehungen, die jeweiligen Beteiligten untereinander haben, ist ja im Prinzip eine kleine Community dort. Und wahrscheinlich hat man sich vom Bundeskartellamt da eine härtere Hand erhofft und eine klarere Leitlinie.
Also was ich mir halt mal wieder wünsche, sind halt möglichst gleiche Ausgangsbedingungen. Und die hat man eben durch diese zwei Förderausnahmen nicht und die hat man eben nicht durch die, ich nenne es Umgehung wegen dieser Mitgliederbeschränkung im Fall von RB Leipzig. Wenn man da eine Stringenz reinbekäme, wäre das aus meiner Sicht das Beste, weil wenn man jetzt davon ausgeht, wenn man jetzt 50+1 abschaffen würde und so gewisse Kriterien einführen würde für einen Investoreneinstieg, was dabei nicht erlaubt ist, dann ist diesem freien Kapital Tür und Tor geöffnet. Und wenn man in die Premier League guckt, ist es auch nicht der Segen für den Fußball. Ja, insofern 50+1 ist für mich im Grundsatz.
Warum ist es nicht der Segen?
Sag mal kurz. Naja, weil wer das meiste Geld hat, gewinnt. Und das sollte nicht so sein, finde ich. Und das ist genau das Gute bei 50+1, dass sozusagen das irgendwie eingehegt wird, alles auf einem vernünftigen Maß. Also vorausgesetzt, es wird auch dann so umgesetzt und durchgesetzt, was im Moment teilweise nicht der Fall ist. Aber und man hat halt dieses Beispiel Bayern mit der wirtschaftlichen Macht, wird man das auch nicht mehr auf ein vernünftiges Level Playing Field runterschrauben können. Aber wenn Geld allein Kapital dafür sorgt, wer dann am Ende die Liga gewinnt, ist es für mich kein gutes Konzept.
Also stimme ich dir im Grundsatz zu, wobei die Premier League, finde ich, ein eher schlechtes Beispiel ist, weil da haben ja nun inzwischen alle Geld, sodass da sozusagen keine Nuancen an Kapitalausstattung dafür sorgen, wer jetzt die Premier League gewinnt oder nicht, sondern also nach meiner Beobachtung.
Man City und Chelsea haben vermutlich immer noch am meisten Geld.
Ja, aber obwohl Chelsea und Man City sind jetzt auch, da gab es Meisterschaften in den vergangenen Jahren, aber da gibt es auch dann immer wieder andere noch. Und die Tabelle da oben ändert sich zusehends. Da kommen jetzt auch Mannschaften rein, plötzlich in obere Plätze, die da früher nicht denkbar waren. Also,
ja. Aber wir wollen jetzt nicht die Grundsatzdebatte nochmal.
Wollen wir an der Stelle nicht.
Aber was ganz interessant ist, was wir vielleicht auch dieses Jahr oder spätestens nächstes Jahr mal machen könnten: Es gibt einige Papiere, politische Papiere zur Frage Governance im Sport auf europäischer Ebene. Und da gibt es Lösungsansätze, Ideen, die wirklich spannend sind. Da geht es dann wieder ums europäische Sportmodell und wie man das tatsächlich als gesetzlichen Rahmen implementieren könnte. Aber das ist Zukunftsmusik.
Also Betonung liegt auf europäisches Sportmodell, weil das ist natürlich, wie wir eingangs erwähnt haben, natürlich auch eine Konfliktsituation, wenn hier in Deutschland 50+1 durchgezogen wird und international eben nicht.
Ja, habt ihr das zufällig gelesen? In der letzten Spobis-Magazin war ein großer Bericht zu der geplanten Zusammenarbeit oder die Zusammenarbeit, die gerade gestartet ist zwischen NBA und dem Europäischen Basketballverband. Da ist wohl eine europäische NBA geplant jetzt. Und das wird spannend zu beobachten sein, wie das in Europa umgesetzt werden kann, weil das hatten wir ja auch schon häufiger in unserem Podcast, dass sozusagen diese Ansätze, Franchise-Modell, amerikanisches Modell, mit Salary Caps und Draft-System auf der einen Seite und offene europäische Mannschaftswettbewerbe in Europa, dass sich das ja eigentlich beißt und mal gucken, wie das aufgelöst wird.
Erstens dazu, der europäische Basketball hat ja da, sagen wir mal, strukturell schon gewisse Grundvoraussetzungen geschaffen mit der, ich weiß immer nicht, heißt die Euroleague oder Europa League?
Ja, gut, aber das ist ja komplett separat. Da droht wiederum ein neuer Konflikt jetzt dadurch.
Ja, gut, da möglicherweise gibt es dann mal irgendwann eine Angleichung. Aber sagen wir mal, die Idee, dann eine einheitliche europäische Liga zu haben, die ist ja da schon weit gediehen im Basketball. Und im Fußball mit der neuen Champions League ist man möglicherweise auch nicht so weit davon entfernt.
Ja, absolut, absolut. Der Ansatz da im Spurs-Magazin war es, Fußball und Basketball zu vergleichen. Meines Erachtens ist es überhaupt nicht möglich, weil die Grundvoraussetzungen, wie du richtig sagst, sind komplett andere. Im Basketball gibt es schon eine Konkurrenzliga und jetzt versucht der ursprüngliche Monopolverband, sich wieder seine Macht zurückzuholen über eine Zusammenarbeit mit der NBA, wogegen im Fußball A22 und die ganzen Super League-Vereine, die Super League etablieren wollten, ja überhaupt nicht im Ansatzweise versucht haben, mit der UEFA zu kooperieren. Insofern finde ich, kann man die beiden Sachverhalte nicht miteinander vergleichen.
Ich würde noch ganz gerne sozusagen in die Zukunft schauen. Was sind denn jetzt eigentlich die Konsequenzen aus dem, was das Bundeskartellamt oder wie sich das Bundeskartellamt geäußert hat? Welche Möglichkeiten gibt es denn jetzt? Oder was wird diskutiert? Wie macht man da weiter? Ihr lacht.
Ja, das weißt du niemand, ne?
Na, es gibt ja, also auf der Hand liegt ja, dass man einfach sagt, wir trennen uns von 50+1, machen alles auf, die Dämme brechen. Wir gestalten die Bundesliga nach dem Vorbild der Premier League, das ist ja eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit wäre, man behält 50+1 bei und trennt sich aber von den Förderausnahmen. Noch irgendwas?
Nö.
Das sind die zwei Möglichkeiten.
liebe Hörer, ich werde hier angegrinst von den beiden Kollegen.
Nö, haben wir ja.
ihr wollt euch nicht auf dieses Parkett begeben.
Nee. Okay. Also das ist jetzt, ich hast du ja vorhin schon gesagt, ich glaube auch, dass das jetzt erstmal die allgemeine Absegnung durch das Bundeskartellamt, das über die grundsätzliche Zulässigkeit der Regel öffnet, gibt ja den Weg ein bisschen vor, dass man sagt, dass man, die Einigkeit wird schon bestehen, dass man das behalten will, das System, weil das der USP auch des deutschen Marktes, deshalb sind die Stadien voll als eine Argumentation und ich glaube, da wird man sich jetzt in die Augen sehen müssen und schauen. Wie gesagt, der externe Druck ist leider nicht so hoch, als dass das jetzt unmittelbar in den nächsten Saisons irgendwie geregelt werden müsste, sondern das wird jetzt wieder in mehreren Runden da mit allen 36 Clubs, mit mehr oder weniger starken Fürsprechern und Opponenten da irgendwie in die Gespräche gehen. Aber was und wann dabei irgendwas rauskommt, da reden wir, glaube ich, über mehrere Jahre als Zeitraum. Und ja.
Und falls eine Entscheidung fällt, wonach 50+1 abgeschafft wird, was ich mir nicht vorstellen kann, sind die Vereine natürlich erstmal gekniffen, die 50+1 ohnehin in ihrer Vereinssatzung verankert haben. Was machen die dann? Und ich kann mir nicht vorstellen, und das wäre ja dann noch ein ein de facto Wettbewerbsnachteil für diese Vereine, was eigentlich für die Vereine nicht voraussehbar war. Ja, weil alle davon ausgegangen sind, 50+1 ist, gehört zur deutschen Fußballlandschaft wie der Ball. Und insofern müsste das dann irgendwie angepasst werden oder auch nicht. Es ist dann die freie Entscheidung der Mitgliederversammlung der einzelnen Vereine.
Ist Stuttgart einer dieser Vereine, die du ansprichst?
Ich meine, Stuttgart hat 50+1 in der Satzung verankert, ja.
Insofern ist dann ja doch, also wie gesagt, das ist so die Frage, alle sich ehrlich in die Augen gucken, wie weit diese 50+1 Regel mal über die Cases jetzt vom Bundeskartellamt hinaus tatsächlich umgesetzt und faktisch gelebt wird. Das Thema hat man ja auch.
Das ist wichtig.
Dass der faktische Einfluss des Sponsors in die Entscheidung der Gremien.
Oder des Investors, ja.
Des Investors, wie an der Stelle genau, nicht nur Sponsor, sondern Investors. Dass der doch weitaus stärker ist, als er auf dem Papier dann DFL und Bundeskartellamt vielleicht präsentiert wird, zeigt jetzt ja auch unter Umständen der Rücktritt von Frau De Haade beim VfB Stuttgart, die ja, so wird sie zumindest zitiert, gesagt hat, sie ist der Meinung, dass es nicht gelungen ist, die Verankerung des e.V. in der AG so zu gestalten, dass der Verein tatsächlich und nachhaltig von seinen Mitgliedern geführt wird. Die viel zitierte 50+1-Regelung existiert beim VfB Stuttgart aus meiner Sicht inzwischen nur noch auf dem Papier. VfB ist dem natürlich entgegengetreten, aber das sind halt so...
Zeigt die Schwierigkeiten.
Das hatten wir bei Hertha, die Thematik damals schon, es mag alles schön geregelt, aber wie die Macht des Faktischen. Es wird dann ja auch immer, die tatsächlichen, die Realitäten sehen dann wahrscheinlich ein bisschen anders aus. Und da.
Also und vielleicht da noch, also weil es die Diskussion auch immer wieder gibt, brauchen Vereine eine hybride Mitgliederversammlung, um die Partizipationsmöglichkeiten zu erhöhen. Also solange es die Möglichkeit gibt, dass die Mitgliederversammlung die Entscheidungsgewalt hat über 50+1, ja oder nein, ob die Mitglieder die Entscheidung haben, die kommen auf die Mitgliederversammlung oder nicht, solange die Option besteht, dass der Vorstand abberufen wird oder der Vorstand in der AG oder im e.V., ist es meines Erachtens ausreichend, ja, solange diese Möglichkeit besteht. Das ist schon Partizipation genug, weil man eben hingehen kann, abstimmen kann und es wird dann mehrheitlich, der mehrheitliche Wunsch ist dann sozusagen der Beschluss.
Amen.
Amen. Amen.
Ja. Vielleicht noch kurz, Frau De Haade ist Aufsichtsratmitglied im Aufsichtsrat der AG hat sich offensichtlich vor allem darüber beklagt, dass es Einflussnahme des Vorstands gibt auf das Abstimmungsverhalten im Aufsichtsrat. Aber Einzelheiten kennt man auch nicht. Ansonsten finden sich im Netz momentan nur die Quellen, die du auch zitiert hast, Robert. Und ich bin noch nicht ganz sicher, ob auch ohne 50+1 oder mit 50+1 eine Mitgliederbeteiligung wirklich so umsetzbar ist, wie du sie dir vorstellst, Olga, weil es gibt so viele Kräfte, die da gegeneinander arbeiten. Also wenn da so viel Kapital drin ist und wie beim VfB Stuttgart so großkopferte Investoren drin sind wie Porsche und Mercedes, also da wird man sich jetzt auch nicht bei den sportlichen und auch wirtschaftlich wichtigen Entscheidungsfindungen irgendwie von der Mitgliederversammlung reinreden wollen.
Ich bin komplett bei dir. Aber mir reicht ja auch im Prinzip die generelle Möglichkeit der Einflussnahme über die Mitgliederversammlung. Die muss ja gar nicht ins operative Geschäft reichen oder weitergehen, sondern mir reicht, dass es da eine Mitgliederversammlung gibt, die noch so eine Art Checks and Balances Funktion ausüben kann und das ist mir, das wiederhole ich fast immer, wenn es um 50+1 geht, dass 50+1 eben dafür sorgt, dass der Amateursport, der Nachwuchssport und der Breitensport die Brücke zum Profisport noch nicht verloren hat, dass es dann eine unmittelbare Verlinkung gibt und das ist wichtig, dass der Fußball in der Mitte der Gesellschaft bleiben kann und nicht abdriftet in ein kommerzielles Solo-Produkt, unabhängig von dem, wie der Fußball von unten her gelebt wird.
Stimme ich zu.
Amen.
Also dann jetzt mal wirklich Amen und damit Überleitung zum nächsten Thema, wenn ihr einverstanden seid. Mhm. Wer kann denn nochmal kurz zusammenfassen, was zwischen dem VfB Stuttgart und dem Sponsor in diesem Fall, Wiener Max, geschehen ist?
Der Wiener Max.
Ich will auch immer Winmax sagen.
Ja. Also, es geht nicht um Würstchen in dem Fall. Was macht denn Wiener Max eigentlich?
Sportwetten.
Ja, sehr gut.
Ja. Die hatten einen kürzlich, wann haben sie den abgeschlossen? Der lief paar 2024.
Genau, 2024 mit der sportlichen Erfolgsstory, mit Beginn der sportlichen Erfolgsstory des VfB.
Ja, eigentlich wurde auch damals schon der Einstieg kritisch gesehen, irgendwie auch von unter anderem Porsche bei Sportwetten und so wahrscheinlich. Soll hier an der Stelle erstmal egal sein. Man hatte sich eigentlich auf Trikotsponsoring verständigt, Hauptsponsoring vereinbart. Und dann gab es im Frühjahr 2025 offensichtlich eine Einstellung der Zahlung für die Sponsoring-License seitens Winamax. Mutmaßlich wohl, auch das ist jetzt uns im Einzelnen natürlich nicht bekannt, wir haben auch da nur die Medienberichterstattung gesehen, vielleicht zumindest vorgebracht als Reaktion auf die Beendigung des Vertrages durch Stuttgart und die frühzeitige Verkündung, dass dort jetzt die Landesbank Baden-Württemberg zukünftig eben Winamax ersetzen wird. Da war man wohl auf Seiten des dann geschassten Sponsors nicht so glücklich darüber. Und dann gab es eben eine Aussetzung der Zahlung, in welcher Höhe ist unklar, wahrscheinlich ca. 2,5 Millionen stehen hier im Raum, wird kolportiert. Und dann stand das natürlich prestigeträchtige und als Sponsoring-Leistung besonders wichtige Pokalfinale vor der Tür, in dem Stuttgart erfreulicherweise aus seiner Sicht stand, gegen die Größe Bielefeld. Und da hatte man da offensichtlich die Mahnungen, die dort ausgesprochen wurden, nicht fruchteten, sich kurzerhand dann relativ spontan entscheiden müssen, den Winamax von der Brust zu nehmen und die für die Sondertrikot verkauften Trikots nicht zu verwenden, sondern dort tatsächlich mit dem neuen Landesbank-Sponsor schon aufzulaufen, der erst in der Folgesaison eigentlich vertraglich dann eingebunden worden wäre. Und ja, das sah wiederum, erfreute natürlich Winamax nicht. Und jetzt, da nach wie vor die Zahlungen nicht getätigt wurden, hat Stuttgart Klage eingereicht beim Landgericht Stuttgart und auf die ausstehenden Sponsoren Entgelte. So grob der Stand.
Mhm. Vielleicht kurze Ergänzung, also geschasst wurde der Sponsor ja in dem Sinne nicht, dass die irgendwie außerordentlich rausgeschmissen wurden, sondern der Vertrag endete regulär zum Ende dieser Saison. Mir ist jetzt nicht bekannt, ob er hätte verlängert werden können.
Was ja der Regel eigentlich,
wenn die... Genau, und ob der Sponsor jetzt darüber verärgert war oder nicht, aber in jedem Fall waren die wohl nicht begeistert, dass trotz ihrer Bitte schon bereits 2024 der VfB den Nachfolgesponsor benannt hat. Ja, vielleicht kurz zu der, wir kennen ja den Sponsoring-Vertrag nicht, wissen also nicht, was dort geregelt ist bei Zahlungsausfall oder Zahlungsverzug. Wir sind alle drei Juristen, können wir uns vorstellen, auf welcher Grundlage der VfB hier zu der Maßnahme gegriffen hat, den Sponsor zu entfernen?
Ja, also in der Regel, also das, man hat ja bei Verträgen mit bestimmten Laufzeiten muss man dann halt in der Regel Kündigungsgründe, außerordentliche Kündigungsgründe definieren, die einen Partner dazu berechtigen, die eigentlich geschuldeten vertraglichen Hauptleistungen nicht erbringen zu müssen. Und hier wird aller Voraussicht nach das Ausbleiben, mindestens substanzieller Ausbleiben von den vereinbarten Sponsoringleistungen den Stuttgart berechtigt haben, dann ihrerseits auch die Hauptsponsoringleistung nicht erbringen zu müssen. Also sprich, wenn man sich eine Analogie zum Mietvertrag vorstellt, irgendwie wenn quasi auf drei aufeinanderfolgende Monate die Miete nicht gezahlt wird, dann gibt es halt irgendwie Kündigungsrechte des Vermieters. Und so wird das auch hier sein. Also mindestens, spätestens dann, wenn
Teile vereinbarte Zahlungen nicht fristgerecht, trotz vielleicht entsprechender Mahnungen geleistet werden, ist der andere Teil entweder vertraglich, aber eben unter Umständen auch gesetzlich berechtigt, dann seinerseits die geschuldete in Synalagma, sogenannten Synalagma stehende, also gegenseitige Leistungspflicht nicht erbringen zu müssen, weil natürlich logisch, wenn der eine nicht leistet, muss der andere eben auch sich nicht festhalten lassen an dem eigentlich vertraglich Geschuldeten. Und so wird es meiner Ansicht nach im Vertrag auch schon angelegt sein, dass Stuttgart relativ sicher sein konnte, diese Radikalmaßnahme ist natürlich extrem im DFB-Pokalfinale, da den Hauptsponsor vom Trikot zu entfernen, ist natürlich heavy.
Also vielleicht noch kurz, genau wissen wir ja nicht, was passiert ist. Also Sie können den Vertrag gekündigt haben. Außerordentlich. Und dann sozusagen mit der freien Werbefläche weitervergeben haben. Oder Sie haben nicht außerordentlich gekündigt. Dann gibt es im Zivilrecht etwas, nennt sich Einrede des nicht erfüllten Vertrages. Das, was du schon angedeutet hast, wenn der eine nicht leistet, muss der andere auch nicht leisten. Mhm. Insbesondere, wenn diese Leistungen im Gegenseitigkeitsverhältnis stehen, kannst du das machen. Und wenn es sozusagen eine verhältnismäßige Maßnahme ist, also wenn die irgendwie nur mit einem Patient in Verzug gewesen wäre, dann kannst du sowas natürlich nicht bringen. Aber bei diesen substanziellen Beträgen, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, 25.000, glaube ich, ne? Aber
wovon redest
du? Ausstehende Zahlungen.
Nee, also ich glaube 2,5 Millionen.
Ja, doch, 2,5 das waren Millionen. Auf jeden Fall erheblich mehr. Letztlich war es ja nur die Kulmination von ganz vielen Spannungen schon im Vorfeld. Also das Besondere an dem Sponsoring ist ja, dass Winamax ein Sportwettanbieter ist und es laut Glücksspielstaatsvertrag ganz erhebliche Werbeeinschränkungen gibt. Und nicht nur, vor allem nicht nur in Deutschland, sondern halt auch in anderen europäischen Ländern, was dazu führte, dass, und damit hat wahrscheinlich niemand gerechnet, noch zu Beginn des Sponsoring, dass Stuttgart sich für die Champions League qualifiziert. Und dass Winamax teilweise dann bei den Champions League Spielen nicht mehr auf der Brust erscheinen darf. So war es zum Beispiel, glaube ich, als sie bei Real Madrid gespielt haben, musste Stuttgart mit leerer Brust auflaufen. Und das ist natürlich dann ein Problem in so einer Sponsoring-Partnerschaft, wenn aufgrund gesetzlicher Vorgaben, sei es in Deutschland, sei es in anderen Ländern, diese Werberechte nicht ausgeübt werden können. Insofern ist es ein Sonderfall, begründet durch diese Besonderheit Glücksspielwerbung. Deswegen, früher waren ja auch ganz viele Glücksspielanbieter auf der Brust, heute kaum noch.
Ja, mag sein, aber das führt ja Winamax jetzt zumindest medial erstmal gar nicht an. Und das ist dann...
Ja. Es wird medial gar nicht beleuchtet und ich bin mir, also ich will hier keine Fake News verbreiten, aber ich kann mir vorstellen, dass die Entscheidung, das Winamax von der Brust zu nehmen zum DFB-Pokalfinale, auch mit dem Sponsor-Partnerschaft des DFB zu tun hat.
Zum einen wird sich Stuttgart das gut bezahlen lassen von der Bank. Die werden das natürlich, diesen Sonderauftritt bezahlt haben. Gleichzeitig, wir können auch nochmal darüber reden, also selbst diese, kommen wir ohnehin noch zu, aber die Frage, welchen Schutz gibt es, hatte denn jetzt hier Winamax einen Anspruch, entweder vertraglich oder gesetzlich, dass Stuttgart mich interessiert nur das Juristische.
Ja.
Ob das Stuttgart vor Ablauf der Vertragslaufzeit die ankündigen durfte, wer der neue Trikotsponsor wird. Berechtigte das Winamax, die 2,5 Millionen Euro nicht zu zahlen?
Auch das wissen wir übrigens nicht, das ist jetzt alles Spekulation.
Alles Spekulation. Also,
aber so, das ist sein, dass sie die Kohle nicht mehr hatten.
Ja, das ist wahrscheinlich unter uns, ja, das ist natürlich auch ein nicht ganz fernliegendes, weil rechtlich trägt dieses Argument das nicht wirklich, sondern es könnte gut durchaus sein, dass man da andere Gründe hat, warum man da jetzt, weil wie gesagt, vertraglich und gesetzlich kann ich mir schwer vorstellen, dass ein solcher, sei es mal, unterstellter Verstoß von Stuttgart Winamax berechtigen würde, die Zahlung in der Höhe komplett einzubehalten. Mhm. Also das ist, ich glaube nicht, dass der Vertrag das so vorsieht. Ich glaube, recht gesetzlich sehe ich das auch nicht, dass man diesen Anspruch hätte. Insofern kann ich nachvollziehen, dass Stuttgart dann, wenn die Mahnungen nicht gefruchtet haben, letztlich auch gesagt hat, also dann laufen wir auch nicht ohne Sponsor auf. sondern dann suchen wir uns für dieses wirklich wirtschaftlich wichtige Spiel dort einen neuen Sponsor. Und der war natürlich dann mit dem zukünftigen Trikotsponsor da, stand der vor der Tür und war bereit, da einzuspringen.
Naja, aber das finde ich jetzt schon noch mal ein bisschen heikel, weil ich meine, den Anspruch auf die Sponsoring-Entgelte, die haben sie ja nach dem Vertrag eh. Also das heißt, entgehen tut ihnen ja da nichts, wenn sie damit mit leerer Brust auftauchen, sondern im Gegenteil, also wenn sie da den Sponsor der nächsten Saison da sozusagen schon die Möglichkeit geben, da aufs Trikot zu kommen, vielleicht unentgeltlich sogar, wissen wir jetzt auch nicht, aber damit kompensieren sie jedenfalls keinen Schaden, der ihnen entstehen würde, weil selbst wenn sie berechtigt sind, ihre Leistung zurückzubehalten, die darin liegt, irgendwie diese Werbeaufschrift, diese Werbeplatzierung zu gewährleisten, führt es ja nicht dazu, dass der Sponsor dann seinerseits irgendwie nochmal einen Anspruch hat, da Entgelte zu kürzen.
Außer sie wissen, dass Winamax vielleicht ohnehin nicht zahlt, dann haben sie einen faktischen, den können sie selbst gewinnen und dann wird trotzdem.
Das kann natürlich auch sein.
Aber klagen muss man wahrscheinlich trotzdem. Aber es beschränkt sich ja auch nicht nur auf dieses Thema Trikotwerbung. Zu so einem Sponsoring-Vertrag gehört ja auch noch mehr. Also Social-Media-Kampagnen oder Hospitality-Tickets und das alles, was dazu gehört. Da weiß man ja auch nicht, wie das zwischen den Parteien geregelt wurde seitdem.
Was können wir denn an Empfehlungen geben? Also ohne, dass wir jetzt hier so dreist sind, dem VfB Stuttgart Hausaufgaben aufzugeben. Die werden schon einen vernünftigen Sponsoring-Vertrag gehabt haben, aber sozusagen auch mal für die interessierten Hörer. Was ist denn gerade mit Blick auf Zahlungsausfälle, mit Blick auf gemeinsame Verlautbarung oder wichtige Informationen über den Sponsorenvertrag zu beachten in solchen Verträgen? Also wie kann man das gut lösen?
Ja, gerade in so hochregulierten Bereichen ist es halt das A und O, dass man jeden denkbaren Konflikt schon vorsorglich im Vertrag so regelt, dass beide Parteien damit leben können. Das wäre der Optimalfall.
Ja, also man hat dazu gehört natürlich klare Abläufe zu den Zahlungen. Was passiert bei Verstreichen der Zahlungsfrist? Macht man in der Regel, wenn man einfach auch darauf baut, dass man zukünftig zusammenarbeitet, erfolgreich, dann sollte man wahrscheinlich schon nochmal die Möglichkeit der Nachfristsetzung geben und sagen, also wenn trotz Fristsetzung da nicht gezahlt wird, dann treten aber auch konkrete Folgen ein und dann hat der andere Vertragspartner eben Möglichkeiten, da einzelne Sponsoringleistungen vielleicht zurückzuhalten oder dort den Druck einseitig zu erhöhen, was im krassesten Fall eben dazu führen kann, die vollständig vom Trikot zu entfernen, was natürlich auch Stuttgart nicht gern gemacht hat, weil das ja ihnen jetzt Ärger einbringt mit den verkauften Trikots und ihren Mitgliedern und den Kunden dort. Und auf der anderen Seite, das war aber auch Thema bei unserem Sportrechtstag, ist dieses gesamte. Es läuft im Gesetz so ein bisschen unter 241, so ein bisschen 241 Absatz 2 BGB, so ein bisschen die Treuepflichten und Fürsorgepflichten des Vertragspartners neben der hauptsächlich geschuldeten Leistung. Also sprich, dass man kein Verhalten an den Tag legt, was den Vertragspartner in seinem Fortkommen beeinträchtigt, immer geprägt durch den Vertragszweck. Und das kann man aber natürlich auch ein bisschen klarer regeln und durch Wohlverhaltensklauseln vereinbaren. Und hier ist natürlich das Thema, hat Fabian, du glaube ich auch häufiger mit Mandanten. Natürlich ist es ärgerlich für einen Sponsoring-Partner, wenn vor Ablauf der gemeinsam vereinbarten Sponsoring-Zeit dann der Nachfolger verkündet wird, weil das, wie auch immer man das wirtschaftlich messen mag, dann vielleicht der mediale Aufmerksamkeit weggezogen wird vom derzeitigen Sponsor und dann alle über den neuen reden und dann keiner die Trikots mehr kaufen will oder so. Trifft dann wahrscheinlich beide Parteien.
Na, vor allem wie hier, ne? Also wenn die vielleicht damit rechnen müssen, dass ein Großteil der Fans jubelt darüber, dass da mit der Landesbank irgendwie ein vermeintlich seriöser Partner endlich auf die Brust kommt und die Glücksspielanbieter dann weg sind.
Ja. Also das kann man regeln in Verträgen, da kann man, wenn man diese Fälle, wie Holger sagt, die antizipiert und dann ist dann halt immer ein schmaler Grat zwischen, man will die Verträge jetzt auch nicht für jeden Einzelfall aufblähen und für Konstellationen, die keiner auf dem Schirm hatte, aber so ein paar grundsätzliche Regelungen, was was passiert, wenn der Sponsor irgendwie rassistische Äußerungen tätigt oder sowas in Social Media Kampagnen oder sowas, fällt ja alles auf den anderen zurück, dass man dort ein gewisses Korsett vorgibt, eben wann darf vielleicht ein neuer Sponsor vermeldet werden, öffentlich oder sowas, das kann man alles regeln und das ist jetzt auch kein Hexenwerk und Das sollte in solchen Verträgen eigentlich auch standardmäßig drin sein.
Mhm. Ja. Kennen wir vergleichbare Fälle?
Ja, also.
Also macht das Schule inzwischen?
Ja, also es gibt halt öfter mal schwierige Konstellationen, Gazprom, Schalke, aber auch andere und das, also der Glücksspielbereich ist da eigentlich der Idealfall für solche Streitigkeiten. Mhm.
Trotzdem werden solche Verträge immer wieder geschlossen, weil man natürlich auf das Sponsoring angewiesen
klar,
ist. Ne?
Klar, klar.
Ein letzter Punkt noch von mir, also wenn das wirklich wenn Wiener Max wirklich in Zahlungsschwierigkeiten sich befunden hat und deswegen nicht zahlen konnte, was gibt's da irgendwas zu beachten?
Ja, da betritt man gefährliches, hochvermietetes Terrain, nämlich dann stellen sich Fragen, dass unter Umständen des Insolvenzrechts und dann kommen noch andere Player mit ins Spiel, da muss man höllisch aufpassen, weil nämlich dann, wenn in Kenntnis der vielleicht finanziell schwierigen Lage dort dann Zahlungen, sagen wir mal so, in Anführungszeichen, erpresst werden, verlangt werden, ausverhandelt werden, vielleicht Ratenzahlungsvereinbarungen geschlossen werden, dann, wenn später dann zum damaligen Zeitpunkt Insolvenzreife festgestellt wird von einem Insolvenzverwalter, der dann ins Spiel kommt, benannt wird vom Gericht, kann der unter Umständen die getätigten Zahlungen bis mehrere Jahre danach anfechten und zurückverlangen, was häufiger vorkommt. Zumindest wird diese Drohgebärde immer erstmal in den Raum gestellt.
Bekanntester Fall aus der Bundesliga dazu? Gab es mal einen? Bayer Leverkusen und Telderfax. Ja. Das ist lange her. 15 Jahre, glaube ich, oder so.
Oh ja. War auch Rudi als Werbepartner nicht irgendwie damit eingegangen? Was war das der Fall?
Wer?
Rudi.
Welcher Rudi?
Kante Kete.
Ach so, das weiß ich nicht mehr genau. Ich weiß nur, dass das super ärgerlich war. Da ging es auch um einen substanziellen Millionenbetrag, den Bayer Leverkusen dann nicht mehr generieren konnte, beziehungsweise den sie hatten und den sie dann an den Insolvenzverwalter zahlen mussten.
Gibt auch einen aktuellen Fall in Berlin, ne? Aber sagen wir keine Namen.
Also wenn das Thema, wenn wirklich Zahlungsschwierigkeiten im Raum stehen, empfiehlt es sich auch, wenn und es tatsächlich ein Volumen, die Verträge Volumen haben, wo es um existenzielle Zahlungen geht, empfiehlt es sich dort auf Insolvenzrecht spezialisierte Anwälte einzuschalten, weil es dann einiges zu beachten gibt in der Konstruktion der weiteren Zahlungen, sofern das überhaupt dann noch unter Abwehr der Einflussmöglichkeiten des Insolvenzverwalters gestaltet werden kann. Aber das ist extrem vermintes Gebiet und dann ist eigentlich das Kind schon ein bisschen halb im Brunnen gefallen, ehrlich gesagt.
Ja, spezielles Thema. Ja. Gut, dann würde ich vorschlagen, kommen wir zum letzten Thema.
Zum Derby.
Kommen wir
indirekten.
Kommen wir zum Kuriositätenkabinett in der U50, in der Berliner U50-Liga.
Ist es Kai aus der Kiste eigentlich?
Das kam wie Kai aus der Kiste,
Kai ist tot.
In der Tat. Ja. Also wenn Kai aus der Kiste passt, dann hier. Ja.
Ich habe Kai lange schon nicht mehr gesehen. In der
Kiste.
Ich habe Kai schon lange nicht mehr hier gesehen in dem Raum.
Ich versuche mal kurz zusammenzufassen, was da geschehen ist. Es war der letzte Spieltag in der U50-Verbandsliga beteiligt sind die Vereine Union Berlin, also die Altherrenmannschaften von Union, von Hertha und von SD Croatia. Union und SD Croatia spielten noch gegen den Abstieg, wohingegen Hertha weit oben stand, auch safe, da konnte irgendwie nichts mehr passieren, nach oben und nach unten. Und Hertha hatte bislang die beste Defensive der Liga, also die wenigsten Tore kassiert. Etwas unglücklich hat man diese beiden Spiele mehr oder weniger nacheinander angesetzt. Also die haben sich zeitlich so ein bisschen überlappt, aber das Spiel von Union gegen seinen Gegner endete vor dem Spiel Hertha gegen Kroatien. Union hat sein Spiel gewonnen.
4-1.
Und damit war die Ausgangssituation so, dass SD Croatia den Abstieg nur noch hätte verhindern können, wenn sie mit 6 Toren Abstand gegen Hertha gewonnen hätten. Das schien ausgeschlossen zu sein, eben angesichts dieser Top-Defensive, die Hertha da in der Liga hat. Dann lief dieses Spiel. Hertha BSC führte eine Viertelstunde vor Schluss wobei man dazu sagen muss, die Halbzeiten dauern immer nur eine halbe Stunde. Eine Viertelstunde vor Schluss führten sie mit 6-4. Und in den letzten 15 Minuten haben sie das Spiel aus der Hand gegeben.
Das ist nicht lustig.
So dass es dann am Ende mit 12-6 für Kroatien endete. Das heißt also, der 6-Tore-Abstand war genau erreicht worden und dadurch muss jetzt Union Berlin den Gang in die untere Liga antreten. Da ist inzwischen, also nicht überraschend, ist da der Verdacht der Spielmanipulation aufgekommen und Union geht gegen die Wertung dieses Spiels vor.
Ich muss mal an euch beide Ü50er die Frage stellen, ist das nicht ein normaler Spielverlauf mit angesichts der Kondition, die dann einfach ab. Ich kenne mich da nicht so aus. Das ist nicht so.
Naja, wenn man jetzt gegen eine U19-Mannschaft spielen würde, dann wäre ich bei dir. Aber es trifft eigentlich beide Teams an, okay, die Problematik.
Okay. Also die vor allem Hertha hat sich dazu geäußert, der Trainer hat sich geäußert, hat gesagt, ja, das täte ihm wahnsinnig leid, aber die Mannschaft sei von der Konzentration her offensichtlich eingebrochen in der letzten Viertelstunde.
Ich glaube, in Bayern würde man Vogelwuit sagen, ne? Waren sie am Ende.
Aber das Ganze hat natürlich echt einen ziemlich starken, strengen Geruch.
Geschmeckt, ne?
Zumindest was den Verlauf irgendwie dieses Spiels angeht. Was kann man dazu sagen? Hat Union da Aussichten auf Erfolg?
Dazu muss man noch sagen, es gab zum Sachverhalt gehört es wohl noch, dass der Verband, dem natürlich bewusst war von der Brisanz dieser beiden Spiele und er wohl Spielbeobachter entsandt hatte, die beide keine Auffälligkeiten festgestellt haben. So wurde und es wurde deshalb wohl auch kein Bericht angefertigt.
Also,
ich hab's, und wir müssen auch dazu sagen, wir haben es leider alle nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob wir wissen auch nicht, ob es Videoaufnahmen
gibt. Doch, das weiß ich.
Gibt?
Es gibt keine. Also leider wegen der Sommerpause hatte ich jetzt keine Gelegenheit, mit Unionern oder Unionverantwortlichen darüber zu sprechen. Und ich weiß auch nicht.
Ich auch nicht mit Hertha verantwortlich.
Oder du auch nicht mit Hertha verantwortlich. Ich weiß auch nicht, wie viele Zuschauer da waren. Aber es muss ja Zeugen geben. Also über die Spielbeobachter hinaus. Ich meine, der Vorwurf einer Spielmanipulation wiegt ja natürlich sehr, sehr, sehr schwer. Und, ja, und es wird auch wenn es Ü50 war und soweit ich weiß, spielt da auch kein ehemaliger Profispieler mit. Und es ist eine reine Hobbyveranstaltung. Und trotzdem wird es jetzt Nachklang haben. Auf jeden Fall wird es dem Verhältnis der Vereine Hertha und Union nicht zuträglich sein. Also ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich habe keine Ahnung.
Und da ist zumindest die DFB-Rechts- und Verfahrensordnung auch nicht, da haben wir uns ja auch schon überall ausgelassen mit dem Fall Union. Aber zumindest findet man dort analog, wenn wir uns da jetzt mal anschauen, Regelungen, die diesen Fall zumindest verfahrenstechnisch abbilden. Und da ist das eben die Spielmanipulation und dort das Rechtsmittel der Einspruch. Innerhalb von 2 Tagen, zumindest ab Kenntnis der Umstände.
Ja, nur, also Spielmanipulation ist ein Straftatbestand im Sinne der Fußballstatuten, der Sportstatuten. Insofern ist es auch dann ein Einspruchsgrund. Problematisch ist natürlich, dass Union selbst nicht beteiligt war an dem vermeintlich manipulierten Spiel. Mhm. Und da hat man wieder diesen ähnlichen Fall wie auch in diesem Union-Verfahren. Wenn man nur ein berechtigtes Interesse geltend machen kann, hat man dann ein Einspruchsrecht. Und in der Verfahrensordnung, soweit ich das jetzt gelesen habe, gibt es nur in der zweiten Instanz diese Möglichkeit da, sich dran zu hängen, wenn es um Auf- und Abstieg geht und man selbst davon unmittelbar betroffen ist.
Ja eben, das ist es ja.
Aber erst in der zweiten Instanz. Also erst in der Berufungsinstanz ist das berechtigte Interesse als Möglichkeit vorgesehen, da in dieses Verfahren reinzukommen. In der ersten Instanz hat nur der unmittelbar direkt Betroffene ein Einspruchsrecht, was auch wiederum schief ist, wenn man so will. Aber natürlich, also falls der Berliner Fußballverband feststellen sollte, dass es da um Spielmanipulation tatsächlich gegangen ist, wenn es dafür Hinweise, Indizien, Beweise gibt am Ende, dann ist es natürlich eine ganz andere Nummer. Dann geht es gar nicht mehr um den Einspruch, weil der Einspruch richtet sich ja gegen die Spielwertung. Und dann ist man in einer ganz anderen Schublade.
Gut, nur am Ende muss ja eine Entscheidung über die Spielwertung getroffen werden, die dann ja nur lauten kann, Spielwiederholung oder...
Wahrscheinlich ähnlich wie im Baurecht oder wie Trittwiderspruch, wie heißt es? Ich bin kein Baurechtler, aber da gibt es ja...
Trittwiderspruch
gibt es manchmal, aber es ist ja eine Ausnahme. Normalerweise musst du ja eigene Rechte haben.
Muss betroffen sein. Ne?
Betroffen sein und das ist hier die Problematik, dass man den anderen nicht einfach platt machen kann, ohne selbst beteiligt gewesen zu sein.
Okay, na wie dem auch sei, die Hauptschwierigkeiten in einem solchen Verfahren wird wahrscheinlich die Erfüllung der Beweislast oder die Umsetzung der Beweislast sein, weil du müsstest klare Anhaltspunkte haben, die eine Spielmanipulation als sicher erscheinen lassen und also dass das Ganze einen erheblichen schlechten Beigeschmack hat, darüber sind sich wohl alle einig. Aber wenn es einen Spielbeobachter gab, der sagt, ich habe da nichts gesehen, dann...
Ich wäre zu gern dabei gewesen.
Musste wahrscheinlich einfach schon... Und Videoaufnahmen es möglicherweise auch nicht gibt, dann wird es schwierig.
Ja. Und es gibt ja diesen schönen Satz, im Fußball ist alles möglich. Aber in dem Fall glaube ich da nicht dran.
Ach, ja, es ist...
Aber
wir wissen es nicht.
Wir wissen es einfach nicht. Und kurios war ja offenbar auch, dass es nach Abpfiff zuerst 11-6, ein 11-6 festgestellt wurde und ein paar Minuten später erst dann dieses 12-6.
Wie?
Ja, zuerst hat jeder gedacht, es sei 11-6 ausgegangen.
Wer hat es gedacht?
Nein, die alle.
Zuschauer haben es doch gesehen.
Ja, ich verstehe es ja nicht, deswegen würde ich ja gerne mal jemanden sprechen, der dort war.
Ja, okay, vielleicht wurde da irgendwas...
Vielleicht meldet sich mal jemand hier bei dir auf dem Weg.
Falsch übermittelt.
Ja, meldet euch, wenn ihr Zeugenaufruf.
Aktenzeichen Holger XY ungelöst. Videoaufnahmen und alles, ja.
Okay,
aber mal schauen.
Wir werden es weiter verfolgen und soweit es Neuerungen gibt. Jedenfalls die Berliner Presse, die springt da ja ziemlich drauf an momentan. Dann wird auch darüber berichtet werden, dann werden wir das nochmal im Podcast aufgreifen.
Ja, und wer glaubt, wir haben uns das jetzt alles nur ausgedacht, der sei auf die Shownotes verwiesen und den Artikel aus dem Berliner Kurier von Andreas Baingo zu diesem Sachverhalt.
Ja, also spätestens seit Heutzer hat das auch alles strafrechtliche Implikationen mit 265d Strafgesetzbuch extra ein Straftatbestand, der Spielmanipulation, allerdings das wird dann hier noch zu prüfen sein, im berufssportlichen Kontext. da ist nicht ganz klar, ob die Ü50 Mannschaften darunter fallen, aber das ist.
Definitiv nicht, nee.
Ganz so einfach ist tatsächlich ist mit der Begriff wohl weit, der ist nicht definiert und die Kommentierung, was ich nur kurz jetzt gelesen habe, ist nicht ganz eindeutig. Wenn da zum Beispiel Leute mitkicken, die Berufssportler waren oder sind, dann könnte unter Umständen da der Tatbestand schon erfüllt sein.
Ja, ich glaube, du brauchst wirklich, also das muss dann für Spieler jedenfalls eine Teilerwerbsgrundlage sein. Das kann ich mir jetzt irgendwie bei einer U50-Mannschaft nicht so richtig vorstellen.
Das muss man auch da bitte melden bei Holger.
Bitte nicht bei mir.
Ach, jetzt nicht? Okay. Na gut.
Okay.
Ja.
Dann sind wir durch mit unserer Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Und lasst euch überraschen, was wir als nächstes aus dem Hut zaubern.
Was ganz anderes.
Es gibt schon eine Planung, wie ihr gerade merkt. Und wir hören uns dann vor den Sommerferien nochmal, voraussichtlich.
Sie, alles klar.
Ja?
Ja, danke fürs Zuhören.
Danke,
ciao,
euch.
Ciao.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Der Sportrechts-Podcast Liebling Bossmann wurde Ihnen präsentiert von Borberg, juristische Fachmedien, digital und print.